und Dank sei dem Herrn für all diese kostbaren Lieder, die wir singen dürfen, zu seines Namens Ehre. Und wie diese Liederdichter so manchen Gedanken zum Ausdruck bringen, der ihnen wohl durch den Geist Gottes zuteil geworden ward. Und wir dürfen mit davon zehren und uns vergegenwärtigen in diesen Worten. Und auch wir wollen unseren Herrn nicht vergessen, die Ehre, den Preis und die Anbetung zu bringen, ihn zu fürchten, ihn zu dienen in diesem Lande der Zeit, bis wir ihm werden schauen in jene Herrlichkeit. Lob und Dank sei unserem Gott, das ist auch unser Zusammensein heute Abend, dass wir wiederum gekommen sind, um aufs Neue ihm anzubeten, um auch zu hören, was er uns wieder zu sagen hat durch sein Wort. Wir sind davon überzeugt, dass wir nicht hier von einem Menschen etwas zu hören bekommen, sondern von dem lebendigen Gott. Und zu diesem lebendigen Gott wollen auch wir unsere Stimmen erheben, weil wir wissen, dass wir nicht einen Menschen zu Gefallen hier anbeten, sondern Gott zur Ehre. Gott, dem die Ehre gebührt und der Lobpreis, ihm wollen wir sie darbringen. Ehe wir das vielleicht gemeinsam tun, möchte ich doch ein Wort lesen aus dem Hiob. Hiob war ja ein großer Gottesmann und wir wollen ein paar Worte hören vor dem Gebet, was er gesagt hat. Und vielleicht wird uns manchen vielleicht auch der Gedanke kommen, wie wir uns eigentlich vor ihm befinden sollen aus Hiob 9, vielleicht schon von 8, den letzten Vers, den 20. Vers. Nein, Gott verwirft den Frommen nicht und reicht keinem Frevler die Hand, während er dir den Mund wieder mit Lachen füllen wird und deine Lippen mit lautem Jubel werden deine Widersacher mit Schande bedeckt dastehen und das Zelt der Frevler wird verschwunden sein. Und dann geht's weiter, darauf antwortete Hiob folgendermaßen: Gewiss, ich weiß, dass es sich so verhält. Und wie könnte ein Mensch Gott gegenüber Recht behalten, wenn es ihn gelüstete, sich mit Gott in einem Rechtsstreit einzulassen, so könnte er ihm auf 1000 Fragen keine einzige Antwort geben. Ist einer auch reich an Klugheit und stark an Kraft? Wer hat ihm je getrotzt und ist heil davon gekommen? Er ist es, ja, der Berge versetzt, ohne dass sie es merken, der sie in seinem Zorn umkehrt. Er macht die Erde aufbeben von ihrer Stätte, dass ihre Säulen ins Wanken geraten. Er gebietet der Sonne, so geht sie nicht auf, und legt die Sterne unter Siegel. Er spannt das Himmelszelt aus, er allein, und schreitet hoch auf den Meereswogen einher. Er hat das Bärengestirn und den Orion geschaffen, das Siebengestirn und die Kammern des Südens. Er vollführt große Dinge, dass sie nicht zu erforschen sind, und Wunderwerke, dass man sie nicht zählen kann. Siehe, er geht an mir vorüber, doch ich sehe ihn nicht. Er schwebt dahin, doch ich nehme ihn nicht wahr. Wenn er hinwegrafft, wer will's ihm wehren? Wer darf zu ihm sagen, was machst du da? Gott lässt von seinem Zorn nicht ab. Unter ihn haben sich sogar die Helfer Rahabs beugen müssen. Geschweige denn, dass ich ihm Rede stehen könnte und ihm gegenüber die rechten Worte zu wählen wüsste. Wenn ich auch im Recht wäre, könnte ich ihm doch nicht antworten, sondern müsste ihn als meinen Richter noch anflehen. Selbst wenn ich ihn vor Gericht zöge und er mir Rede stünde, würde ich doch nicht glauben, dass er meinen Aussagen Gehör schenkt. Nein, er würde im Sturmes brausen, mich zermalmen und meine Wunden ohne Ursache zahlreich machen. Er würde mich nicht zu Atem kommen lassen, sondern mich mit bitterem Leiden sättigen. Kommet es auf die Kraft des Starken an, so würde er sagen, hier bin ich, und handelt es sich um ein Rechtsverfahren, wer will ihm vorladen? Wäre ich auch im Recht, so müsste doch mein eigener Mund mich verdammen. Und wäre ich schuldlos, so würde er mich doch als schuldig erscheinen lassen. Das sind kostbare Worte, und ich denke, aus diesen Worten geht hervor, dass Hiob erkannt hat, dass Gott alles in allem ist und dass er tun kann, was ihm wohlgefällig ist und dass kein Mensch vor ihm im Grunde genommen bestehen kann. Und hier haben wir all die Worte gehört, die er zum Ausdruck gebracht hat. Er gab dem Schöpfer damit die Ehre, dem lebendigen Gott, und wusste, dass er alles vermag. Und auch wir wissen von ganzem Herzen und glauben es, dass er alles vermag. Er ist imstande, alles zu tun. Er sagt, er schwebt an mich vorüber und ich sehe ihn nicht. Das ist die Sache. Wir mögen meinen, er hört uns nicht, aber dennoch hört er uns. Wir mögen meinen, er sieht uns nicht, aber trotzdem sieht er uns. Das ist der lebendige Gott. Und wenn ich noch so schier im Recht sein wollte, wie er es hier sagte, vor ihm nicht, vor Gott nicht. Nein, wer wollte mit ihm sich anlegen, wer wollte mit ihm rechnen? Es geht nicht, auch wir nicht, sondern wir kommen in Ehrfurcht vor ihm zusammen und wollen seinen Namen preisen und ihm die Anbetung bringen und den Ruhm, denn ihm alleine gebührt die Ehre und der Lobpreis, besonders in unseren Tagen. Hiob war ja in viel Not und Elend geraten, aber wir wissen eins, er ließ nicht ab von dem lebendigen Gott. Er traute und baute auf ihn, bis ihm die Hilfe zuteil geworden ist. Brüder und Schwestern, auch wir mögen wir in so manche Situation, in so manche Lage kommen. Wir dürfen auf ihm trauen und auf ihm bauen. Und vielleicht hat Hiob nichts gesehen, aber dennoch wusste er, dass sein Erlöser lebt. Und auch wir wissen, unser Erlöser erlebt. Und wir dürfen zu ihm aufschauen und ihm die Ehre und die Anbetung bringen, wie es hier so wunderbar heißt. Hiob würde selbst, wenn er im Recht wäre, bei einem Rechtsstreit mit Gott als schuldig dastehen. Aber wer von uns würde denn unschuldig dastehen? Niemand. Sondern wir können sagen, er behält Recht in allem. Und so wollen wir ihm danken und anbeten. Lasst uns aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Treuer Gott, wir sind hier als dein Volk, als deine Kinder versammelt, in deinem wunderbaren und heiligen Jesus-Namen. Herr, was können wir dir bringen oder was sind wir vor dir? Wenn wir uns betrachten und auf uns sehen, dann sehen wir nichts Gutes, o Herr, o treuer Gott, aber wir beugen uns in Demut vor dir, dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat und der alles in seiner Hand hält, das ganze Weltuniversum und das Geschehen auf Erden, selbst die Königreiche und ihre Macht, hast du, o Herr, in deiner Hand und du kannst alles leiten, wie du es willst. Treuer Gott, ich danke dir, dass wir dich schauen dürfen, dass wir dir glauben dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, auch heute Abend. Dazu sind wir wieder hierher gekommen. Dein Volk, deine Kinder haben sich hier versammelt, o Herr, um die Anbetung darzubringen und den Lobpreis, o Herr. Nimm ihn hin, o Herr, aus unser aller Mund und Herz, o Herr. Wir möchten es tun aus der Tiefe unserer Herzen. Möchten wir dich anbeten, dich Lob singen, unseren Gott, Halleluja. Preis und Ehre, Ruhm und Dank sei dir für deine große Gnade, für deine große Liebe, Herr, die uns getragen hat bis zu diesem Augenblick und bis zu dieser Stunde, Herr. Und nicht nur uns, Herr, sondern mit uns dein gesamtes Volk, o Herr, hast du getragen wie auf Adlersflügeln. Wir beten dich an, wir danken dir und preisen deine Gegenwart. Herr, wenn wir auch nicht spüren von deiner Macht, du bist dennoch gegenwärtig und bist so wunderbar, Halleluja. Wir preisen deine Gnade, wir beten dich an, wir nehmen dich im Glauben, o Herr, und vertrauen dir von ganzem Herzen, auch heute Abend, dass du uns segnest, überschwänglich, über Bitten und Verstehen. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Lob und Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir hier sein dürfen, um anzubieten. Das ist das größte Geschenk, das wir auf Erden haben, das Gott uns gegeben hat, glauben zu dürfen. Und wir wissen, an wen wir glauben. Wir wissen, was wir glauben. Und wir wissen, was uns erwartet, wenn diese Pilgerreise beendet ist. Dass wir schauen werden, was wir hier geglaubt haben. Wir wissen, Gottes Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern immer ausrichten, wozu es gesandt worden ist. Wir möchten zu den Menschen gehören, die glauben, von Anfang bis zu Ende. Wir haben ja das Thema gehabt, drei Arten von Gläubigen. Das eine sind die Gläubigen, die Ungläubigen und so die von selbst gemachten Gläubigen. Und wir haben ihre Merkmale gehört. Und das in einer so deutlichen Weise wie nie zuvor. Und ich glaube, dass Gott zu unseren Herzen redet und ein jeder die Möglichkeit hat, sich zu prüfen, wo er steht. Und ich habe mit einem Bruder gesprochen und er sagte, ja, wenn die Sache so ist und wir glauben an die Vorherbestimmung, dann kann ich ja nichts dafür, so ungefähr. Bruder, vielleicht habe ich es auch nicht ganz richtig verstanden, aber ich habe es sagen müssen, wir hören die Predigten ja nicht, um in unserem Zustand sozusagen abgeschrieben oder festgeschrieben zu werden. Wir hören die Predigten, damit sie uns ansprechen und Gott an uns das ausrichten und bewirken kann, um uns dahin zu bringen, wo er uns hinhaben möchte. Es soll also niemand auf den Gedanken kommen und sagen, gut, wenn die Sache so ist, dann sehe ich mich jetzt hier so eingestuft und dann, damit ist die Sache erledigt. Nein, damit ist sie noch lange nicht erledigt. Wir leben doch in der Gnadenzeit. Und solange wir in der Gnadenzeit leben, ist die Sache für dich als Gotteskind erst dann erledigt, wenn Gott dich dahin bringen konnte, wo er dich hinhaben will. Und vorher doch nicht. Und ihr wisst, es ist einfach wichtig, dass man auch unter dem Schall des Wortes Gottes die eigenen Gedanken und manchmal sogar die Gedanken des Feindes erkennt und beiseite tut und sagt, Herr, du hast zu mir gesprochen. Hier sind zwar die Merkmale und die sehe ich, die wollen wir gar nicht beiseite schieben. Aber du hast doch nicht zu mir gesprochen, um mich jetzt in dem Zustand zu lassen, sondern du hast mit uns geredet, um uns die Hand zu reichen, um uns zu helfen, um uns aus dem einen Zustand in den anderen hineinzubringen. Und seid einmal ganz ehrlich, wir sind ja hier unter dem Schall des Wortes Gottes. Nicht um zu sagen, ja, jetzt bin ich unter dieser Gruppe hier, ich habe das getan, ich habe das getan und so weiter. Und das möchte der Feind schon am liebsten haben, dass wir zu Schanden werden. Aber keiner wird zu Schanden, der dem Herrn vertraut. Keiner. Da steht das Wort keiner. Und das müsst ihr glauben. Wenn die Bibel sagt, keiner wird zu Schanden, der sein Vertrauen auf Gott setzt, dann bedeutet das keiner. Ja, Lob und Dank. Schwester Ruschke, so ist das. Du bist alt genug, um das sagen zu können. Und wir sind Gott dankbar dafür. Und das von ganzem Herzen. Stellt euch vor, wir kämen unter den Schall des Wortes. Und wir erkennen uns, wer wir sind, was wir sind, wie wir sind. Und wir müssten dann in dem Zustand bleiben. Das wäre ja eine Plage, eine Pein, eine Not. Das wäre doch ein Elend. Nein, dazu ergeht Gottes Wort nicht. Dazu ist die Gnade Gottes uns nicht erschienen. Sie ist uns dazu erschienen, uns den Spiegel vorzuhalten und uns voll zu treffen durch das Wort, aber auch voll zu helfen und in den Stand hineinzubringen, in den Gott uns hineinbringen möchte. Und so bleibt bei der schärfsten Predigt eine so glückselige Hoffnung und ein Vertrauen zu Gott, dass wir über alle Nöte hinwegkommen können, weil wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Würden wir es auf uns selber setzen, es steht ja nicht geschrieben, keiner wird zu Schanden, der auf sich selber vertraut. Das steht nicht. Sondern keiner wird zu Schanden, der sein Vertrauen auf Gott setzt. Und dann fragen wir uns heute Abend, auf wen hast du, ich und wir unser Vertrauen gesetzt? Wenn wir es auf Gott gesetzt haben, dann bleibt es in Ewigkeit dabei, dass keiner zu Schanden werden kann. Und so gehen wir im Glauben vorwärts mit unserem Herrn und leben der Zuversicht, dass er die Dinge, die noch nicht so sind, wie sie sein sollen, geben kann. Und es wurde in der Unterhaltung auch der Gedanke geäußert, ja, wenn nun jemand ihr wisst ja, Bruder Brenim hat diesen Namen des Judas nun tatsächlich einige Male in der Predigt erwähnt und hat ihn als den Mann hingestellt, der mitgemacht hat, so lange, bis er etwas meinte, gefunden zu haben, und dann ging er davon. Es ist ein großer Unterschied, ob irgendjemand nur in die Sache mit hineingezogen wird oder ob er das persönlich ist. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wir wissen ganz genau, bei der Kreuzigung waren viele, die da beschuldigt haben, die dies und jenes gemacht haben. Aber mit dem Namen gab es nur einen. Die anderen wurden sozusagen in die Gesamtgeschichte mit hineingezogen. Und so müssen wir unterscheiden und wissen, dass Gott mit uns redet, um uns zu helfen. Glaubt ja nicht, dass Gott sich Mühe macht, um dir und mir die Hoffnung zu nehmen. Gott macht sich Mühe, dir und mir eine lebendige Hoffnung und einen lebendigen Glauben zu schenken an sein Wort, an seine Gegenwart, an seine Vergebung, an seine Gnade. Und wie oft haben wir es gesagt, darüber könnte man fast laut, ich will das Wort Lachen nicht gebrauchen, aber wenn alle Dinge auch so schwer sein mögen im Leben, aber ein Mensch, der von Gott begnadigt worden ist, dem Heil widerfahren ist, das ist ein Mensch, der Grund hat, froh und dankbar zu sein. In allem Elend, in aller Not dürfen wir nicht vergessen, was Gott an uns getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, der dir all deine Schuld vergeben hat und all deine Gebrechen heilt. Und es heißt, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Dieser Mann Gottes hat jede Gelegenheit genutzt, um einen neuen Psalm seinem Gott zur Ehre zu singen, und hat die Harfe angestimmt und hat gesungen und hat gespielt. Ich sage noch einmal, er hätte als Erster die Flinte ins Korn werfen können. Ich habe, als ich reinkam, das Lied von der Ernte gehört. Ich kann mir nicht helfen. Es gibt manche Lieder mit einem herrlichen Text und einer ungeschickten Melodie. Und es gibt manche Lieder mit einem herrlichen Text und geschickter Melodie. Aber weil ich unmusikalisch bin, kann ich mir ja kein Urteil darüber erlauben. Aber ich meine, dass gerade David, der doch wirklich so mancherlei Dinge so mitzumachen hatte, er wurde uns das Beispiel Nummer eins in der ganzen Bibel und sagt mir einen Bereich, den er nicht besungen, nennt mir, ob in den ganzen Psalmen nicht alles, was das menschliche Leben mit sich bringen kann, berichtet wurde und ob nicht überall ein Psalm zu finden ist, der über das spricht oder das behandelt, wodurch Menschen in diesem Leben gehen müssen, gehen können. Und doch, das sage ich noch einmal, hat er jedes Mal durch die Gnade Gottes jeden Anlass dazu genommen, Gott einen neuen Psalm zu singen. Ist das nicht eine Gnade Gottes? Was soll mit dir und mit mir sein? Sie haben von der Gnade gesungen. Wir haben sie erlebt und empfangen. Sie haben von dem Heil geweissagt. Wir haben es erlebt und empfangen. Sollen wir ihnen nachstehen? Oder sollen wir mit ihnen einstimmen? Wir haben hier von Hiob gelesen. Er war sicherlich der geprüfteste Mann im ganzen Alten Testament. Und das haben wir uns gut gemerkt aus der Predigt am Wochenende, als gesagt wurde, solange der Teufel uns einreden kann, dass Gott es ist, der uns schlägt und der uns zusetzt und so weiter, dann hat er, ich meine der Feind, ein leichtes Spiel mit uns. Aber wenn wir erkennen, dass nicht Gott uns schlägt, sondern dass der Feind uns schlägt und dass Gott dazu da ist, uns zu helfen, dann wendet sich das Blatt. Andernfalls werden wir innerlich gegen Gott aufgebracht, weil wir meinen, er ist es, der nun irgendwie seinen Zorn an uns auslässt. Nein, die Bibel sagt im Hiob tatsächlich, der Satan ging hinweg vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit allerlei Geschwüren. Der Satan ging weg vom Herrn und schlug den Hiob mit allerlei Geschwüren. Alles, was nicht Segen bringt, ist nicht von Gott. Von Gott kommt alle Gute und jede vollkommene Gabe. Die kommt von Gott. Alle Not, alles Elend, alles, was sonst noch da ist, das kann nur von daher kommen, wo es eben herkommt. Wie gesagt, von Gott kann nur vollkommenes, Gutes, Segen, Heil, Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung aus der Fülle, die er hat, kommen. In diesem Wort, das wir hier gelesen haben, fällt mir im Grunde genommen ja vieles auf, aber besonders der eine Vers. Wenn es ihn gelüstete, sich mit Gott in einen Rechtsstreit einzulassen, so könnte er ihm auf 1000 Fragen keine einzige Antwort geben. Wenn man manchmal so Menschen reden hört, um wie viele Antworten sie haben. Sie haben auf eine Frage ein paar Antworten. Eine genügt ja gar nicht. Sie haben schon immer ein paar, denn man muss ja damit rechnen, dass es vier Himmelsrichtungen gibt. Aber, ihr Lieben, in der Gegenwart Gottes sieht alles ganz anders aus. Und wir sind ein jeder selber in die Gegenwart Gottes gestellt. Wir stehen uns nicht einander gegenüber. Wir stehen Gott gegenüber. Und wer will ihm antworten? Und würden wir ihm antworten, unsere Antwort wäre sowieso vorbei. Ich bin so froh, dass wir gar nicht antworten brauchen, dass Gott uns seine Antwort aus Gnade geschenkt hat. Und wisst ihr, das ist mir so groß geworden. Durch die Propheten hat Gott geredet und geredet. In Christus ist das Reden Gottes Realität geworden. Er war die Antwort dieses gesamten Redens Gottes. Und so ist es auch mit uns. Auf 1000 Fragen könnten wir nicht eine Antwort geben. Oh, wir schicken uns natürlich an, wie die Freunde Hiobs, die haben immer so richtig geantwortet. Und was war's? Nur in ihren eigenen Augen. Am Schluss spricht Gott zu Hiob, dass die drei Männer nicht so aufrichtig gesprochen haben wie er. Gehe hin und lege Fürbitte für sie ein. Was war's? Sie hatten so viele Antworten. Einige sind ja hier drin. Ich weiß nicht, ob alle hier drin sind. Es würde mich wundern, aber es sind schon genug hier drin. Aber keine von ihnen war richtig. Erst als Gott sich dem Hiob offenbarte und aus dem Wettersturm heraus sprach und er seine Herrlichkeit schaute, das war die Antwort. Alles andere hätte man sich sparen können. Und so ist das mit uns allen. Wir sind nicht hier, um einer dem anderen zu antworten. Wir sind nicht hier, einander zu belehren. Wir sind aber hier, um gemeinsam die Antwort Gottes, gemeinsam die Belehrung Gottes, gemeinsam die Unterweisungen, alles gemeinsam von Gott zu empfangen. Hier steht, so könnte er ihm auf 1000 Fragen keine einzige Antwort geben. Manchmal stelle ich mir das Gericht vor dem weißen Thron vor. Und die Bibel sagt in Offenbarung 20, Vers 11, vor ihm floh der Himmel um die Erde, und es war keine Stätte gefunden vor ihm. Wer ist der Mensch? Wer bist du? Wer bin ich? Wie wird es einmal sein, wenn der vor dem Himmel und Erde fliehen, wenn er sich erhebt und wenn er sich erhebt, alles zurückweicht und die Menschen vor ihm erscheinen müssen? Wer wird da noch viel zu sagen haben? All die Großen der Erde, sie werden nichts sagen können. Aber dank sei Gott, dass alle Gotteskinder ja nicht im Gericht erscheinen werden. Denn es steht im Johannesevangelium, 5. Kapitel, 24. Vers, dass wir vom Tode ins Leben hindurchgedrungen sind und nicht in das Gericht kommen. Dank sei Gott, müssten wir vor dem Gericht erscheinen. Es gäbe kaum eine Hoffnung, aber einer ist gekommen. Unser Urteil hat ihn getroffen. Das Gericht Gottes, das über die Menschheit ergangen ist, fiel auf Jesus Christus, unseren Herrn. Und es heißt, wir hielten ihn für einen von Gott geschlagenen und gemarteten. Doch um unserer Sünde willen, um unserer Übertretung willen, war er verwundet, umgeschlagen, umgemartert, und durch seine Wunden ist uns Heilung zuteil geworden. Dank sei dem Herrn, unserem Erlöser, für diese Gnade, und Gnade ist ja etwas Unverdientes, die er uns geschenkt hat. Er nahm unseren Platz ein als Sohn Gottes für alle Söhne und Töchter Gottes. Wer einmal die Erlösung und den Preis, der dafür bezahlt wurde, im Glauben erfasst, um den ist es geschehen. Ihr Lieben, wir kommen nicht hierher, um eine Religion anzunehmen. Wir kommen nicht hierher, um irgendwie eine Glaubensrichtung zu finden. Wir kommen hierher, um Gott zu erleben. Wir kommen her, um Jesus Christus, den Sohn Gottes, als den Gekreuzigten zu sehen, als den, der uns erkauft, der uns begnadigt, der uns herausgeliebt hat. Und ich wünschte mir, dass Gott mir noch einmal die Gelegenheit schenkt, dieses so herrliche Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Und ich habe, ihr wisst ja, viele Länder besucht, und wenn man so die anderen Religionen betrachtet, sie haben alle Philosophien, aber keine von ihnen hat ein Evangelium. Keine hat eine frohe Botschaft. Keine hat die Rettung, keine die Vergebung, keine ewiges Leben. Alles tote Philosophien. Welche Gnade ist uns zuteil geworden? Ein herrliches Evangelium von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, zu haben, der gekommen ist, um uns zu erlösen. Und wenn wir das im Glauben erfasst haben, dann sind wir von ihm erfasst worden. Und dann können wir nicht anders, als ihm von Herzen zu danken. In seiner Gegenwart. Und wenn er zur Rechenschaft ziehen wird, werden wir auf 1000 Fragen, oder wer immer dort sein wird, keine Antwort geben können. Und wir sollten uns schon hier so verhalten, wie es dort einmal sein wird. Wir sollten Gottes Antwort annehmen und ihm dafür danken, dass er uns geantwortet hat in Jesus Christus, unserem Herrn, dass er uns erlöst und begnadigt hat und das ewige Leben geschenkt. Nur noch, ehe wir beten, aus dem Jeremia, aus dem Klagelied, es ist ja immerhin noch manches zu beklagen, aber hier in Klagelied 3 lesen wir in Vers 19, gedenke meines Elends und meiner Irrsale, des Wermuts und des Giftes, ohne Unterlass denkt meine Seele daran und ist gebeugt in mir. Dies will ich mir zu Herzen nehmen und darum der Hoffnung leben. Die Gnadenerweisungen des Herrn sind noch nicht erschöpft. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Alle Morgen sind sie neu. Groß ist deine Treue. Der Herr ist mein Teil, bekennt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Ist das nicht ein herrliches Wort? Derselbe Mann, der von Elend, von Wermut, von Gift spricht, derselbe Mann sagt ohne Unterlass, denkt meine Seele daran und ist gebeugt in mir. Dies will ich mir zu Herzen nehmen. Was nehmen wir uns zu Herzen? Unsere eigenen Gedanken, die uns in die Hoffnungslosigkeit stürzen können? Oder nehmen wir uns Gottes Wort zu Herzen, das uns aufrichtet, das uns stärkt, festigt und gründet? Hier sagt dieser Mann, ohne Unterlass denkt meine Seele daran und ist gebeugt in mir. Ja, unsere Seele ist gebeugt, wenn wir an dies, jenes und an manches denken. Weiter heißt es, dies will ich mir zu Herzen nehmen und darum der Hoffnung leben. Die Gnadenerweisungen des Herrn sind noch nicht erschöpft. Das gehört zusammen. Eins ist mit dem anderen verbunden. Das eine zieht das andere nach. Darum will ich der Hoffnung leben, die Gnadenerweisungen des Herrn sind noch nicht erschöpft. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Wenn wir in unserem Elend denken müssten, dass die Gnadenerweisungen Gottes zu Ende sind und dass sein Erbarmen erschöpft ist und dass keine Gnade mehr wäre, wir müssten in der Hoffnungslosigkeit versinken. Aber dadurch, dass der Herr uns durch sein Wort anspricht, heißt es, darum der Hoffnung leben. Die Gnadenerweisungen des Herrn sind noch nicht erschöpft. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Alle Morgen sind sie neu. Groß ist deine Treue. Ist das nicht wunderbar? Da denken wir an das Wort des Apostels Paulus, in dem er tatsächlich schreibt, selbst wenn wir untreu würden, bleibt er dennoch treu, denn er kann sich selber nicht verleugnen. Würde er dich und mich verleugnen, würde er einen Teil, er würde Glieder seines Leibes verleugnen. Söhne und Töchter, die er selber gezeugt hat. Und das ist nicht möglich. Das geht nicht. Nein, seine Treue bleibt ewig bestehen. Alle Morgen ist sie neu. Und er sagt, groß ist deine Treue. Ist das nicht ein herrliches Wort? Und dann heißt es weiter, der Herr ist mein Teil, bekennt meine Seele. Daran und ist gebeugt in mir. Dies will ich mir zu Herzen nehmen
und darum der Hoffnung leben. Nicht in der Hoffnung sterben. Es ist doch eine lebendige Hoffnung, weil der, der die Hoffnung ist, von den Toten auferstanden ist am dritten Tage. Wäre er nicht von den Toten auferstanden, dann wären wir samt unserer Hoffnung tot und könnten uns begraben lassen. Aber dadurch, dass er von den Toten auferstanden ist, wurde er unsere Hoffnung. Und deshalb sagt ja auch Paulus oder schreibt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. O, welch eine Gnade ist uns allen zuteil geworden. Alle Morgen sind sie neu. Groß ist deine Treue. O, aus welch einer Tiefe haben diese Männer Gottes geschöpft. Wie mögen sie empfunden haben beim Aussprechen dieser Worte? Ihre Herzen gingen über. Sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Heute sollen unsere Herzen übergehen voll Lob und Dank, dass wir unserem Herrn ruhig einmal sagen, groß ist deine Treue, o Gott. Deine Gnadenerweisungen sind noch nicht erschöpft. Alle Morgen offenbarst du dich den Deinen neu. Herr, wir sind hier, um dir zu danken. Wir wollen in unseren Gebeten zur Sache kommen und unserem Gott den schuldigen Dank schlicht und einfach darbringen, aber wirklich aus der Tiefe unserer Herzen. Denn wir leben in der seligen Hoffnung, dass unser Herr und Erlöser bald wiederkommen und uns heimholen wird. Ihm sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung von Herzen dargebracht. Amen. Lasst uns aufstehen und beten.
Himmlischer Vater, habe herzlichen Dank, Gott, noch einmal, Herr, nimm in die Ehre, nimm in den Preis, den Ruhm und die Anbetung, oh Gott, aus unser aller Herz, Herr, und aus unser aller Mund, oh Herr. Denn dazu sind wir hierher gekommen, um dich anzubeten, oh Herr, deinen heiligen Namen zu preisen. Denn du bist unser Gott, Halleluja. Du hast dein Blut für uns vergossen. Du hast uns erlöst, du hast uns frei gemacht. Herr, wir sind dein Volk, die Herde deiner Hand, oh Herr. Preis sei deinem wunderbaren Namen. Herr, wir sind nicht etwas, sondern wir sind erlöste, Herr. Aus Gnaden sind wir gerettet, Herr. Nicht aus Verdienst, oh Herr. Nein, Herr. Aber du hast in uns etwas gesehen, Herr. Und hast uns bei unserem Namen gerufen. Und wir sind dein Eigentum geworden, Herr. Und so glauben wir dir, oh Herr. Und vertrauen dir auch weiter. Durch alles hindurch, wie auch der Weg immer sein mag, Herr. Wir blicken auf zu dir. Und bitte dich, du wolltest auch weiter mit uns sein und mit deinem gesamten Volke überall an allen Orten, Herr. Wolltest besonders die vor uns liegenden Versammlungen segnen, oh Gott, und dein Volk, oh Herr. Wir beten dich an, in Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen.